790 Inseln zählen zu Schottland. 130 davon sind bewohnt. Und 3 sind meine ganz besonderen Retreat-Inseln. Inseln, auf die ich mich zurückziehe, auf denen die Zeit stehen zu bleiben scheint. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute meine 3 liebsten Retreat-Inseln. Aloha, how you doing, ihr Kimmerer-Haarschiff. Kennt ihr das? Ihr wart auf einer kleinen Insel in Schottland. Einen Tag, 2 Tage, vielleicht 3 Tage. Aber es hat sich irgendwie so angefühlt, als wärt ihr ein Leben lang weg gewesen. Als wärt ihr durch Gesteine gereist. Als wärt ihr nicht 1, 2, 3 Tage, sondern 1, 2, 3 Wochen fort gewesen. Ihr habt völlig neue Erfahrungen gemacht. Ihr habt eine Ruhe genossen, die ihr sonst nirgendwo genossen habt. Ich nenne das meine Retreat-Inseln und davon gibt es in Schottland jede Menge. Schließlich heißt es Highlands and Islands. Und ich rede dabei aber nicht von den Inseln wie die Isle of Skye oder die Isle of Mull. Das sind tolle Inseln, das sind große Inseln, das sind aber auch erschlossene Inseln und viel besuchte Inseln. Nein, ich rede von Inseln, zu denen vielleicht nicht mal täglich Fähren fahren oder zu denen man vielleicht sogar besser ein Flugzeug nimmt. Inseln, auf denen ich zuerst Bewohnern begegne, bevor ich einem anderen Touristen begegne. Inseln, die vielleicht keine Sehenswürdigkeiten in dem Sinn haben, aber einen ganz eigenen Charakter bieten. Das sind meine Retreat-Inseln. Und natürlich, ich habe noch längst nicht alle erkundet. Darum muss meine Auswahl ein Stück weit subjektiv sein und auch mein Erleben und ein Erfinden ist ein anderes. Mein Aufruf an euch also, wenn ihr andere Inseln kennt, die ihr als Retreat-Inseln bezeichnen würdet, dann schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder trefft mich auf Social Media. Alle Informationen dazu findet ihr jeweils an den Beiträgen, an denen ihr gerade zuhört oder zuseht. Kommt jetzt mit mir also auf eine Reise auf meine 3 Lieblings-Retreat-Inseln, warum ich so empfinde und was mir da passiert ist und was ich da gesehen habe, das möchte ich jetzt mit euch teilen. Auf geht's! North Ronaldsay, nordisch nüchtern. Eines November wollte ich noch Recherche betreiben für meinen Orkney-Reiseführer und zwar vor Ort auf Orkney. Mein Anliegen war, dass ich möglichst viele Inseln bereise und nicht nur auf Mainland und den verbundenen Inseln dort bleibe. Übrigens, mein Reiseführer ist natürlich längst fertig und ihr könnt ihn kaufen. Ein kleiner Werbeeinschub an dieser Stelle. Eine dieser Inseln ist North Ronaldsay. Das liegt etwa mit der Fähre 2,5 Stunden von Kirkwall entfernt, also ein ganz schönes Stück. Es ist schließlich auch die nördlichste der Orkney-Inseln. Das Spannende ist, man kann dorthin auch fliegen und es lohnt sich in der Tat, das in einem Rahmen eines Tagesausflugs sogar zu tun. Die Preise sind moderat, der Flug dauert nur 17 Minuten. Wer sich ein bisschen auskennt mit den Orkney-Inseln, weiß, dass es da den kürzesten Linienflug gibt zwischen Westry und Papa Westry. Der dauert allerdings nur, ich glaube, 1,5 Minuten oder so. Warum sollte man sich das antun, nur um da einen Haken dahinter zu machen? Der Flug nach North Ronaldsay, das ist über eine Viertelstunde aufregende Ausblicke auf die gesamten Orkney-Inseln. Ich kann das nur empfehlen, wenn man natürlich keine Flugangst hat. Denn um 7.30 Uhr, als die Motoren knatternd loslegten, der Twin Otter Maschine, das ist eine Maschine, die ist exakt dafür gebaut worden, dass sie auf kurzen Landebahnen landen und starten kann, eben genau für solche Inseleinsätze ist sie gedacht. Aber sie fühlt sich natürlich nicht an wie ein sicheres Passagierflugzeug. Sie hat, glaube ich, so um die 8 Sitze und ich war mit 2 anderen plus dem Piloten drin. Der Pilot, so ein richtiger Typ, wie man ihn sich vorstellt, mit Pilotenbrille, habe zuerst noch gedacht, wow, was für ein Angeber. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das einen großen Sinn hatte, denn wir sind um 7.30 Uhr losgeflogen und da war es im November natürlich noch dunkel. Wir sind aber direkt reingeflogen in den Sonnenaufgang. Ein goldenes Licht hat sich von Osten her sehr schnell in das Cockpit ergossen und hat rechts seitlich direkt in die Augen gestrahlt. Hätte der Pilot also keine Sonnenbrille aufgehabt, hätte er vermutlich Schwierigkeiten gehabt. Der Flug war routiniert von Seiten des Piloten, aufregend für mich. Allein schon diese ersten 17 Minuten haben mich in diese neue Welt gebracht, von der ich gesprochen habe. Ich war wirklich so aufgeregt und freudig über dieses Erlebnis wie schon über lange keines mehr. und dabei war eben die Aussicht über die Orkney-Inseln herrlich. Was allerdings der Fall war, schon jetzt war ein starker Wind. Trotzdem, diese Maschinen und die Piloten sind geschult und können das und haben uns rübergebracht. Ich bin also, ich glaube, es war kurz vor 8 sind wir gelandet. Und da ist dann gerade über North Ronalds Bay eben die Sonne in goldenem Licht aufgegangen. Dieses goldene Licht ist auf Orkney sehr typisch in den Wintermonaten, hat eine ganz eigene Qualität. Und für mich war das so ein Gefühl von, oha, jetzt fängt der Tag an sehr früh. Und in mir war natürlich noch so ein bisschen drin, ich muss für das Buch recherchieren, ich muss alles sehen auf dieser Insel, ich muss alles erleben. Ich hatte mir, da es November war, ein Auto gemietet. Kleiner Hinweis, wenn ihr North Ronalds Bay besuchen wollt, die Insel ist wirklich recht klein. Die lässt sich sehr gut auch mit Rädern erkunden und die kann man dort auch vor Ort mieten. Ihr solltet nur darauf achten, ihr habt zwar keine Berge vor euch, aber natürlich den Inselwind als Feind. Und der war an dem Tag durchaus heftiger. Und zudem war es natürlich November, also es war nicht gerade warm. Darum habe ich mich für einen Mietwagen auf North Ronalds Bay entschieden. Und alleine das war schon wieder ein Erlebnis. Denn da war kein Mietwagenschalter an diesem Flughafen. Da war eigentlich kaum ein Flughafen, sondern das Auto, und da musste ich erstmal drauf kommen, stand da für mich bereit. Der Schlüssel steckte. Ich bin dann also, als ich auf mehreren Autos da durchgeguckt habe nach einer Weile, draufgekommen, das ist also das Auto, das er gemeint hatte. Der Schlüssel war geklebt mit Tesafilm. Auf der Mittelkonsole lag ein an mich adressierter Briefumschlag, so habe ich das überhaupt erst erkannt, worum es hier ging, mit der Bitte, dass ich das Geld für das Auto da reinstecke, also bar bezahle. Nichts bargeldlos. Das Auto war auch ja durchaus ein typisches Nutzfahrzeug. Es war, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es war eher so mit Schiebetüren an der Seite und eher so eine Klapperkiste. Mit der bin ich dann also erstmal nach Norden gefahren. Im Norden von North Ronalds Bay, also da, wo auch ungefähr der nördlichste Punkt ist, da steht das North Ronalds Bay Lighthouse. Das ist sehr beeindruckend. Und von da aus bin ich dann zunächst einmal auf eine Wanderung gegangen. Das ist mir sehr wichtig, dass ich sehr viel in die Natur reingehe. Diese Wanderung verlief flach an der Küste und führte mich zu dem alten Lighthouse, das dort auch noch steht. Allein dieser Weg zwischen alten und neuen Leuchtturm und den vielen Relikten aus verschiedenen Zeiten und wie die Menschen dort gelebt haben, der hat mich schon zutiefst beeindruckt. Also schon allein diese 1,5-2 Stunden, die ich da mit dem Spazierengehen oder Wandern verbracht habe, haben mich in diese neue Welt katapultiert. Die Küste von North Ronalds Bay, ich habe keine Steilküste in dem Sinne gefunden. Die Insel ist wirklich sehr, sehr flach, auch gemessen an den anderen Orkney-Inseln. Hoy oder auch Vestry oder so, die haben zumindest Erhebungen, die haben Steilküsten, an denen Klippen teilweise abfallen. North Ronalds Bay, da habe ich nichts dergleichen gesehen. Selbst die Steinküste im Norden war flach und das Meer ist dort direkt angebraust. Die Orkney-Inseln finden sich ja so ein bisschen an der Nahtstelle von Atlantik und Nordsee und dementsprechend aufgewühlt ist das Meer dort. Das wohl bekannteste, was man auf North Ronalds Bay tun kann, ist im Süden sich in dem Birdwatching-Retreat aufzuhalten. Birdwatching ist dort relativ bekannt, nur ich war natürlich off-season. Im November gibt es da nicht viele Vögel, die man angucken kann. Im Sommer kann es sein, dass dort durchaus mehrere Vogelkundler beheimatet sind. Es ist auch die größte Unterkunft dort und auch wohl das größte, naja, man könnte es fast als Hotel oder Herberge eben bezeichnen. Da ist auch ein Shop drin. Der einzige Sandstrand, den ich dort gefunden habe, ist auch ebenfalls in der Nähe, aber dafür kommt man eigentlich nicht nach North Ronalds Bay. Interessant und gut anzusehen sind auch noch die kleinen Sehenswürdigkeiten wie ein stehender Stein, ein Monolith, der ein Loch hat. Das ist also etwas Besonderes, durch das man gucken kann. Und das kleine Inselinformationszentrum, in dem man mehr über die Geschichte der Bewohner erfährt. Was auch noch sehr interessant ist, ist natürlich die Geschichte der North Ronalds Bay Schafe. Das ist eine eigene Rasse. Die ist daran gewöhnt, und das können eben nicht alle Schafe, Seetang zu essen. Die werden auch durch Mauern extra ja vom Land quasi, vom normalen Land ferngehalten, sodass sie Seetang essen müssen und eigentlich am Meer bleiben. gegen Sommer gibt es da immer wieder Aktionen, in denen auch Besucher herzlich eingeladen sind, diese Mauern wieder aufzubauen, damit eben diese typische Schafhaltung beibehalten werden kann. Das North Ronaldsay Lamm, das man durchaus auch auf Orkney Mainland essen kann, das ist sehr bekannt. Das Fleisch hat wohl auch wirklich einen salzigen Geschmack. Ich habe es nicht probiert. Es gibt noch vielleicht als Sehenswürdigkeit zu erwähnen, dort alte Piers, die auch aus Stein gebaut sind, an denen früher das Anlegen stattfand, an dem früher eigentlich der gesamte Verkehr eben von den Inseln abgewickelt wurde. Heute gibt es natürlich für die Fähre ein ganz neues Pier, das den üblichen Maßstäben entspricht. Aber diese alten Steinbauten noch zu sehen, wenn man weiß, was es ist, und das klären einem dort Infotafeln, ist auch sehr, sehr interessant. Insgesamt fühlt sich diese Insel, die eben sehr flach ist, gerade im Winter wirklich abgeschieden an, und dieses besondere Licht hat mich sehr, sehr beeindruckt. Auch der Flughafen und das Zugucken, wie der Flieger landet, ist ein Erlebnis an sich. Dazu vielleicht noch kurz die Hintergrundinfo. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, schon beim Rausfliegen war es recht windig. Logan Air und auch die Fährgesellschaften, die dorthin fahren, fragen einen immer auch nach Kontaktinformationen. Wenn ihr das macht, dann gebt die bitte auch an. Das hat nämlich wirklich Sinn. In dem Fall war es so, dass ich plötzlich um 14 Uhr, glaube ich, war es irgendwie, einen Anruf bekommen habe, also wirklich einen Anruf an mich, in dem mir gesagt wurde, wenn Sie noch von der Insel kommen wollen heute, dann sollten Sie über eine Stunde früher am Flughafen sein. Da fliegen wir noch mal raus. Ansonsten geht kein weiterer Flug mehr, denn wir wissen, es kommt ein Sturm. Und die Fähre an dem Tag wäre auch eine Rückwärtsfähre gegangen, theoretisch. Die wurde schon abgesagt. Das heißt, wäre ich dort selbst mit dem Auto hingefahren und hätte darauf gezählt, dass ich mit dem Auto auf der Fähre auch wieder zurückfahre, dann wäre ich dort auf der Insel über Nacht geblieben. Insofern war es dann in der Tat so, dass der Flieger über eine Stunde früher kam. Ich bin dann auch sicherheitshalber sehr bald zum Flughafen gekommen. Und in der Tat, der Wind frischte unglaublich auf. Und ich sah dann also in dieser Ferne den Flieger dann anschweben. Und ich dachte mir so erst, der kommt ja gar nicht näher. Der wird nicht größer. Was ist los? Kann der überhaupt noch landen? Mir ist dann erst aufgefallen, dass diese ganze Landepiste aus Schotter besteht. Dieser Flughafen war, sieht zwar gepflegt aus, aber irgendwie fühlte es sich dann, naja, windig an. Die Maschine ist sicher gelandet. Dennoch bin ich mit großer Aufregung auch wieder mit zwei anderen dort eingestiegen. Und diesmal waren es zwei Piloten, die dort waren. Wie sich herausstellte, war das also auch noch ein Leerflug. Also leer im Sinne von, der zweite Pilot wurde auf die Strecke angelernt. Das war natürlich ein ausgebildeter Pilot, aber der wurde angelernt. Das hat mir jetzt dann nochmal so ein paar Fragezeichen aufs Gesicht gezaubert, denn die Situation war für mich langsam schon ja spürbar aufregend. Wir sind dann gestartet von dieser Startbahn, und beim Fliegen habe ich dann tatsächlich diese Schläge gespürt, die Windböen gemacht haben. Und gerade im Landeanflug dann auf Kirkwall wurde es mir wirklich, wirklich mulmig. Grundlos. Die Menschen dort verstehen, was sie tun. Die Menschen dort sind gewohnt. Sie wissen, das Risiko einzuschätzen. Und die Piloten von Logan Air haben uns wieder sicher auf den Boden gebracht in Kirkwall. Alles in allem war ich also nicht mal ganz einen Tag weg. Aber das Erlebnis auf North Ronaldsay bleibt mir bis heute komplett im Gedächtnis. Sowohl Hin- und Rückflug als auch die Wanderung dort und alles, was ich dort erlebt habe. North Ronaldsay, auch als Tagesausflug, ein echter Retreat. Tyree. Strand, Strand, Strand und Strand. Eine Insel mit den meisten Sonnenstunden der britischen Inseln überhaupt ist Tyree. Da wollten wir dann unbedingt mal hin, weil immer nur im Regen rumstehen ist ja auch nicht schön. Mit wir meine ich meine Frau Katrin und mich. Die Überfahrt nach Tyree dauert ungefähr 3 Stunden von Oban aus. Das hat den Hintergrund, dass meistens über die Insel Coll gefahren wird, wo dann eben noch Leute zu- und aussteigen. Unterwegs schon haben wir uns mit den ersten Einheimischen unterhalten, die uns dann die Vorzüge der Insel angepriesen haben. Allein das hat schon dabei geholfen, zusammen mit der langen Fahrtzeit, dass wir uns aus der Arbeitswelt, die wir gerade verlassen hatten, Tairi war die erste Station auf unserer Reise, dass wir uns da direkt heraus katapultiert haben in diese Retreat-Inselwelt, von der wir heute sprechen. Und ein Retreat ist Tairi wahrlich. Wir sind diesmal nicht in einem Bed and Breakfast abgestiegen. Normalerweise machen wir das sehr, sehr gerne. Wir genießen es einfach mit Leuten, die dort ein Bed and Breakfast betreiben, Einheimischen, direkt in Kontakt zu treten und auch deren hervorragende Kochkünste morgens beim Full Scottish Breakfast zu genießen. Diesmal haben wir das nicht gemacht. Diesmal sind wir in einen Glamping Pot gezogen, also eine ausgebaute Hütte. Und die war wirklich wunderschön mit Blick auf den Strand der God Bay. Gott, das kann man hier wörtlich nehmen, sie war wirklich göttlich. Denn wenn sich das Meer bei Ebbe zurückgezogen hat aus der Bucht, hinterlässt es immer einen riesigen weißen Sandstrand, eine weiße Sandfläche, soweit das Auge reicht. Wenn es zurückkommt, spielt es mit all diesen Farben, die wir als Karibikblau bezeichnen würden in vielen Schattierungen. Und das macht eben Tairi auch aus. Die Menge an Stränden, die Menge an Sand, der sich dann eben, je nachdem wie viel Wasser darüber steht, in verschiedenen Blautönen bis hin zu diesem Petrolfarben, ja, geriert. Tairi hat natürlich noch andere interessante Sachen. Tairi hat eine wirkliche Sehenswürdigkeit. Vielleicht habt ihr schon mal vom Lighthouse Scarivore gehört oder auf Scarivore. Es gibt zumindest eine Band von Tairi, die nennt sich selbst Scarivore nach dieser Schereninsel, die vor Tairi liegt und auf der eben dieses Stevenson Lighthouse gebaut wurde, das so besonders ist. Warum ist das so besonders? Naja, es sitzt eigentlich auf einem Felsen mitten in der See und kriegt natürlich auch entsprechend ungedämpft alle Elemente ab. Und da musste man sich dann eben eine besondere Konstruktion mit besonderem Stein überlegen. Und das wurde bei diesem Scarivore Lighthouse dann auch meisterhaft verwirklicht. Es steht immerhin immer noch dort und ist auch immer noch in Betrieb. Ich hätte mir das sehr gerne direkt angesehen und es gehen auch Bootstouren dorthin, aber es ging leider in der Zeit keine dorthin, in der wir auf Tairi waren. Was man dennoch tun kann, auch ohne sich so eine Bootstour zu mieten, ist das Zentrum in Hainisch zu besuchen. Dort war die Basis der Arbeiter, die vor Tairi das Scarivore Lighthouse aufgebaut haben. Basis davon ist heute noch sehr viel zu sehen. Also beeindruckt hat mich zum Beispiel diese kleine Hafenanlage, die einerseits mit Holzbohlen vor der See geschützt werden konnte, also wie eine Art Schleuse geschützt werden konnte. Auf der anderen Seite hat die ein Spülsystem, in dem eben mit einem großen, wie bei einer Klospülung eigentlich, der Sand, den wir eigentlich bei Stränden so lieben, der sich aber in der Hafenanlage festsetzt, dieser Sand wurde mit dieser Spülung dann regelmäßig hinausgewaschen. Für damals eben auch eine architektonische Meisterleistung, die eben nur dafür da war, dass man diesen Bau machen konnte da draußen. Es gibt mehrere Gebäude dort, es gibt dort Unterkünfte. In einer der Unterkünfte gibt es dann auch noch eine Herberge zusammen mit einem Restaurant drin, das wir probiert haben, das auch sehr lecker war. Es gibt einen Signalturm, der früher dafür verantwortlich war, bevor es Funk gab, zwischen dem Lighthouse draußen und der Basis auf Tairi eben sich Signale zu geben. Und es gibt eben dann noch verschiedene Unterkünfte, wo früher die Leuchtturmwärter eben die Nichtschicht hatten, drin beheimatet waren. In einem dieser Gebäude ist dann auch noch eine Ausstellung mit Infotafeln und Artefakten aus der damaligen Zeit. Also das ist eine hochinteressante Sehenswürdigkeit auf Tairi, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir leider nicht rausfahren konnten zu dem Leuchtturm. Was wir machen konnten, ist eine Bootstour nehmen, die nach Kol rübergefahren ist und die dabei das Wildleben entdeckt hat. Normalerweise sieht man dort auch regelmäßig Wale. Bei uns war das Wetter leider nicht so prickelnd, deswegen konnten wir keine Wale sehen. Wir konnten aber Tümmler sehen und verschiedene Meeresvögel und zudem einen geheimen Strand. Also auch das hat sich durchaus gelohnt. Was auch sehr schön war, ist, ich habe es bei North Ronalds ja schon gesagt, wir gehen gerne auf eine Wanderung und schauen uns eben dann zu Fuß die Insel an. Auch das haben wir gemacht, und zwar ging unsere Wanderung zum Ringing Stone. Das ist ein Fels, der steht einige Kilometer entfernt von jeglichen Straßen. Der Weg dorthin führt entlang des Meeres, aber durch ein eher sumpfigeres Gebiet, weniger Strand dort, vorbei an einem Broch. Ein Broch ist ein Turm aus der Eisenzeit. Dieses Broch ist natürlich sehr sehenswert. Und dann eben geht es weiter zu diesem Ringing Stone, ein Fels, gegen den man mit einem anderen Stein klopfen darf, ist auch erlaubt. Und der macht dann so ein glockenartiges Geräusch, ganz eigenartig. Es verändert sich auch leicht, wenn man die Position des Steins verändert. Ja, auf Tyree ist man nicht ganz so einsam, wie es vielleicht auf North Ronaldsay der Fall ist. Es gibt dort schon ein Koop zum Beispiel. Es gibt auch einen kleinen Platz, auf dem es dann durchaus, ich glaube, es gab Austernfischer dort, es gab auch einen Falafelstand etc. Also man kann sich dort schon sehr gut versorgen. Es gibt so ein Inselleben, das sich da auch bald ein bisschen um diesen Koop. Dort ist auch zum Beispiel das kleine Visitor Center beheimatet, in dem es eine Ausstellung zu der Geschichte von Tyree gibt. In dieser Ausstellung übrigens wird auch über eine Eigentümlichkeit von Tyree berichtet, nämlich die White Houses. Wir kennen aus den Highlands und Islands normalerweise die Black Houses. Das sind redgedeckte Häuser. Die White Houses sind weiß angemalt und haben einen Mauervorsprung unter dem Dach heraus. Also eine ganz typische Architektur, die es nur auf Col und Tyree so gab. Und es wird auch ganz klar, warum die so dicke Mauern haben. Auf Tyree geht doch ein heftiger Wind meistens. Es ist zwar gutes Wetter und Sonne, aber man hat gute Winde, was zusammen mit Strand und Meer halt auch eine gewisse Sportgemeinschaft dort bedient, nämlich alles, was Windsurfer und Kitesurfing zu tun hat. Man kann das als Besucher dort übrigens auch ausprobieren. Es gibt verschiedene Anbieter. Es gibt mehrere Restaurants dort, man muss bloß immer ein bisschen gucken, was hat offen, was hat nicht offen, und man muss vorher bestellen, denn sonst kann es einfach sein, dass man keinen Platz bekommt. Eins dieser Lokale hätte ich sehr gerne besucht, das wäre eines gewesen mit einer Craft Beer Brewery dabei. Leider hatten die genau in den Tagen, in denen wir dort waren, nicht offen, also die haben nur 3 Tage in der Woche oder so offen. Sehr zu empfehlen ist außerdem noch ein Besuch in der Tyree Distillery. Die Tyree Distillery hat bisher hauptsächlich Gin produziert. Sie hat mittlerweile aber auch ihren ersten Whisky herausgebracht. All das kann man dort vor Ort probieren. Aber bitte schminkt euch ab, dass das so eine Distille ist, wie sie auf dem Mainland von Schottland eben zu finden ist. Also groß, alte Lagerhäuser. Nein, es ist wirklich so eine Craft-Distille. Das heißt, es ist eine Hütte da und ein Schuppen da. Alles modern. Dafür kriegt ihr im Inneren gute Sandwiches serviert und könnt eben Schlucke probieren. Betrieben wird das von jungen Menschen, die von der Insel kommen, und das fand ich besonders charmant, die Gälisch sprechen. Normalerweise, wenn ich versuche, mit Leuten in den Highlands und Islands auf Gälisch zu sprechen, fallen die sehr schnell ins Englisch zurück. Mag daran liegen, dass ich nicht gut Gälisch kann, mag sein, dass sie denken, das ist eine Sache, die sollten Ausländer nicht tun. Die waren nicht so in der Distille, mit denen konnte ich mich unterhalten, die fanden das auch eher gut, dass andere Menschen auch außerhalb von Schottland diese Sprache lernen. So ganz schlecht kann es nicht gewesen sein, sie haben mir aber doch den herzlichen Tipp gegeben, bleibt dran. Ja. Fazit, Tyree ist zwar nicht unbedingt menschenleer, aber man wird dort nicht so viele Touristen antreffen. Es gibt dort Sehenswürdigkeiten, die durchaus, ja, wie Scarrivore eine gewisse Bekanntheit haben, aber eben nicht so viele Besucher anziehen. Es gibt dort unheimlich viele tolle Strände. Es gibt dort ein paar Hügel und Erhebungen, auf denen kann man auch wandern. Es gibt sogar einen kleinen Steinkreis. Also kurz, die Insel hat alles, was man haben möchte. Gleichzeitig ist sie so klein, dass man sich eigentlich dort ja wie auf einer Insel fühlt, und es verläuft sich eben doch sehr schnell alles. Und man fühlt sich sehr verbunden mit dem Meer. Vielleicht noch ein Hinweis auch für Vogelbeobachter, ist es dort sehr interessant. Es gibt dort ausgedehnte Machaerlandstriche. Das ist dieses typische Grenzgebiet, fruchtbares Grenzgebiet zwischen Moor und Strand, das sich sehr dünn bildet. Das sind im Prinzip im Sommer wunderschöne Blumenwiesen, und dort nisten dann eben auch seltene Bodenbrüter. Und zum Beispiel gibt es dort unheimlich viele Kiebitze. Also auch für Vogelbeobachter lohnt es sich durchaus, nach Tyree zu gehen. Meine Frau hat dort eine besondere Freundschaft geschlossen, und zwar mit den dortigen Dutch Spotted Sheeps, eine extra Schafrasse, die genau ein Farmer dort, in die er sich verschossen hat sozusagen und die der dort züchtet. Haltet mal Aussicht nach denen. Fazit, wie gesagt, Taree sehr sehenswert, durchaus einen gewissen Retreat-Charakter, aber eher für Menschen, die dann doch nicht ganz alleine sein wollen. Colonsay. Berg, Bucht, Kultur. Meine Lieblings-Retreat-Insel ist die Insel Colonsay. Und das liegt daran, dass sie auf ihrem kleinen Raum so vielfältig ist. So dominiert zum Beispiel die Inselmitte ein, naja, sagen wir mal, Berg. Den kann man übrigens auch besteigen und hat einen wunderschönen Rundblick von dort aus über die gesamte Insel und auch die umliegenden Inseln sowie das Meer. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie die Killoran Bay. Das Foto von dieser Bucht habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Es wird oft von Visit Scotland und anderen weiterverbreitet, auch wenn sehr wenige Menschen dort bisher waren. Die Killoran Bay ist dadurch bekannt, dass in ihr der Antreibahn liegt, also der weiße Strand von Colonsay. Ich habe an den 3 Tagen, an denen ich dort war, also volle 3 Tage, habe ich auch 3 Touren unternommen. Eine eben auf den Berg hinauf und anschließend hinab durch ein verlassenes Fischerdorf, das Rias Buie heißt, das einem ein bisschen vor Augen führt, wie früher die Fischindustrie gearbeitet hat, quasi was für Siedlungen die hatten und wie schnell die dann auch verlassen wurden und verfallen sind. Dann gibt es eben eine Wanderung zu einem weiteren Strand auf der Insel, die durch ein Croft-Gebiet führt und auch an den Ruinen eines verlassenen Nonnenklosters vorbei. Und dann gibt es eben noch die eine tolle Tour, nämlich zur Nachbarinsel Oronsay. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann zur Nachbarinsel gehen, und zwar bei Ebbe. Da muss man sich vorher sehr genau erkundigen, wann dieses Fenster sich öffnet, denn selbst wenn man rüberkommt, man ist aber sehr spät, kann es sein, dass man nicht mehr zurückkommt, weil das Meer dann eben schon anfängt, diesen Strand, der sich da bildet, wenn Ebbe ist, zu überspülen. Und das geht auch sehr schnell und mit einer etwas heftigeren Strömung vonstatten. Also man muss sich sehr genau informieren, wann dieses Zeitfenster ist. Aber allein dieser Nervenkitzel und diese Besonderheit macht für mich schon eben das Erlebnis aus, das ich dort hatte. Der Weg rüber nach Oronsay ist zum einen eben bei dieser Durchquerung wunderschön, zum anderen ist Oronsay auch noch ein Vogelparadies und schließlich endet man bei der alten Oronsay Priory, also dem ehemaligen Kloster vor Ort. Dort findet man einen alten Kreuzgang als Ruine, aber immer noch genug, um ihn zu bewundern, habe ich sonst in Schottland selten gesehen. Man findet dort ebenso ein altes Steinkreuz mit Steinmetzarbeiten von hoher Kunst. Und man findet dort eben auch alte Grabsteine aus der Zeit der Highland-Krieger, so in der Zeit 15. bis 16. Jahrhundert rum. Ein ganz besonderer Ort, diese Oronsay Priory. Nebendran dann auch gleich nochmal ein wunderschöner Sandstrand. Also die Tour darüber lohnt sich auch und macht eben Colonsay zu einem ganz besonderen Ort. Auch kulinarisch ist da einiges geboten. Ich bin untergekommen im Hotel vor Ort. Das ist ein sehr schönes Hotel. Es ist vom Preis erschwinglich. Es ist sehr gemütlich. Es ist modern ausgestattet. Es gibt dort aber auch ein weiteres Restaurant, das hauptsächlich Meeresfrüchte serviert, die Pantry. Auch die ist sehr empfehlenswert zu besuchen. Also man kann dort durchaus essen und es gibt auch einen Inselladen und sogar mit an diesem Laden eine Tankstelle. Sehr erwähnenswert ist übrigens auch noch in der Nähe das Buchgeschäft, das es dort auf der Insel gibt. Colonsay hat früher viel mehr Einwohner gehabt als heute, ist bei den Highland Clearances dann auch von der Bevölkerung befreit worden und es wurden dort Schafe ausgesetzt. Und natürlich gab es damals auch einen Gutsherrn. Und der hat natürlich ein Herrenhaus gehabt, nämlich Colonsay House. Dieses Haus gibt es heute noch. Da kann man zwar nicht reingehen in das Haus, aber rund um das Haus ist ein öffentlicher Garten. Der kostet zwar Eintritt, aber der ist sehr sehenswert, sehr gepflegt. Ein Highlight dort ist die Fresnel-Linse, also eine ausgebaute Linse aus einem Leuchtturm, die dort als Statue quasi heute geparkt ist. Es gibt auch noch ein kleines historisches Zentrum in einer alten Kirche, das ich auch sehr empfehlen kann. Es gibt dort auch eine traurige deutsche Geschichte, die erzählt werden muss. Ich sage nur Stichwort Zweiter Weltkrieg und Versenkung von Schiffen. Colonsay ist also unglaublich vielfältig. Man kann sowohl Bergwanderungen unternehmen, als auch zu Stränden laufen, als auch sich auf Strände legen. Es gibt dort auch für Vogelkundler viel zu sehen. Überhaupt ist die Natur dort noch sehr intakt. Eine Besonderheit ist zum Beispiel die dort ansässige Honigbiene. Man darf dort bei Strafe keine anderen Bienen einführen, weil diese Biene, die gibt es nur noch auf Tyree und die produziert dort Honig. Der Honig, den kann man dort kaufen, der ist ein bisschen teurer, man tut damit aber ein gutes Werk, indem man die Leute unterstützt und der ist sehr lecker. Ist eine der Delikatessen, die ich mitgebracht habe von Colonsay. Also Colonsay ist für mich so die perfekte Mischung aus allem. Geschichte, Natur in verschiedenen Ausprägungen, die Möglichkeit zum Wandern und ein gewisses Gefühl von Einsamkeit. Das waren meine drei Retreat-Inseln, also Inseln, auf die ich mich gerne zurückziehe, um mich zu erholen. Ich habe mehrere Fragen an euch. Erstens, wie hat's euch denn gefallen? Soll ich mehr Videos von dieser Art machen, wo ich Tipps gebe, wo es mir besonders gut gefallen hat, wo ich auch ein paar Erfahrungen preisgebe? Falls ja oder nein, dann lasst mich das in Kommentaren wissen oder auf Social Media oder schreibt mir eine E-Mail. Alle Kontaktdaten findet ihr jeweils bei dem Podcast oder bei dem Video im Beschreibungstext. Die zweite Frage, die ich habe, lautet, wollt ihr mich unterstützen? Falls ja, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr ein Like da lasst oder indem ihr das Video oder den Podcast teilt. Wenn ihr mir ein bisschen Geld zukommen lassen wollt, könnt ihr das per PayPal-Spende machen. Link auch in den Beschreibungen. Oder wenn ihr das regelmäßig machen wollt, könnt ihr sogar ein Steady-Abo abschließen. Dazu findet ihr auch einen Link in der Beschreibung. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich danke euch. Chiri Andraste, Agas, euch war.